Wir sind immer noch im Philipperbrief. Wir wollen auch noch ein bisschen weitermachen. Und im letzten Abschnitt in Kapitel 1, leider sind wir noch nicht sehr viel weiter gekommen. Also ihr seht, das Wort Gottes ist reich und inhaltsschwer. Und ich mache das wirklich gerne. Im letzten Abschnitt haben wir gehört, wie Paulus die Philipper ermuntert, im Glaubenskampf, den auch sie zu kämpfen haben, festzustehen. Er ermutigt die Philipper zur Standhaftigkeit für das Evangelium und dazu, des Evangeliums würdig zu wandeln. Wir haben uns das angeschaut, wie das funktioniert. Das funktioniert, indem wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten, indem wir gemeinsam mit einer inneren Ausrichtung für das Evangelium einstehen, indem wir furchtlos, unerschrocken leben, trotz bestimmter Widerstände, die uns begegnen mögen, und sogar bereit sind, Leid um des Evangeliums willen zu ertragen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt gehen wir rüber in das Kapitel 2. Und in diesem Abschnitt ermuntert Paulus die Philipper noch einmal zur Einigkeit und Eintracht, und zwar diesmal nach innen. Also vorher hat er davon gesprochen, dass sie feststehen sollen, wenn von außen Druck kommt, wenn von außen Dinge auf sie einstürzen und einströmen. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, Leute, und ich ermuntere euch auch zur Einigkeit und Eintracht nach innen und zeigt uns, wie das praktisch aussieht. Und vom Thema her merkt ihr schon, das hat total was mit uns zu tun. Das hat was mit dir und mir zu tun. Einheit, Eintracht. Das brauchen wir. Nicht nur Eintracht Frankfurt oder sowas, sondern wir brauchen die Eintracht des Herrn, des Geistes nach innen in unserer Gemeinde. Und deswegen lese ich euch jetzt diese Bibelverse vor aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und die haben es wirklich in sich. Ja? Also möchte ich schon mal ermutigen, den Sicherheitsgurt anzulegen und so. Das Wort Gottes wird uns herausfordern, aber auch ermutigen heute. Okay, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Oha. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Was für starke, herausfordernde Worte, die Paulus hier an die Philipper richtet und die eins zu eins genauso auch für uns gelten. In diesen Versen beleuchtet Paulus nämlich das Thema Einheit aus allen möglichen Perspektiven heraus. Was ist die Motivation für Einheit? Wie zeigt sich diese Einheit in unserem Leben? Wie sieht die praktische Anwendung der Einheit aus? Das ist ja auch immer schön, die Bibel ist ja auch immer praktisch. Wir machen ja hier nicht nur eine theologische Vorlesung, sondern es geht ja um dein und mein Leben. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir das leben? Wie zeigt sich das? Und es ist interessant, wenn wir das hier so lesen, dass Paulus so viel über dieses Thema schreibt und offenbar sieht er einen Knackpunkt darin, in dem Gemeindeleben der Philipper. Also es scheint wichtig zu sein. Wenn Paulus Dinge wiederholt, wenn die Bibel Dinge wiederholt, dann ist das wichtig. Und deswegen wollen wir uns genauer anschauen und sehen, was das für uns heute, was das für uns als Küstenkirche und was es für dich persönlich bedeutet. Wir fangen an in Vers 1, ich lese es nochmal. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Dann, und den Rest gucken wir uns gleich an. Also Paulus beginnt diesen Vers mit dem Wort wenn. Das ist schon mal interessant, ja. Und er ermutigt und ermuntert die Philipper hier zur Einheit. Und er beginnt gleich mit einem Argument für diese Einheit. Und er steigt hier ein und dieses Wenn ist kein Ausdruck von Unsicherheit oder Zweifel oder Unklarheit. Er sagt hier nicht, ja, vielleicht gibt es bei euch irgendeine Ermunterung. Vielleicht gibt es irgendeinen Trost der Liebe. Vielleicht gibt es irgendeine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, sondern er sagt hier, all das gibt es bei euch. Dieses Wenn ist nicht eine Infragestellung, sondern eine Aussage. Das kann man man auch so übersetzen, auch so lesen, weil es nun Ermunterung in Christus bei euch gibt, weil es einen Trost der Liebe gibt, weil es eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes gibt, deshalb. Also diese Aussage ist so ähnlich wie, wenn dein Auto schon 4 Räder hat, dann kannst du auch damit fahren, ne? Oder anders gesagt, weil dein Auto 4 Räder hat, kannst du auch damit fahren. Wenn es 3 hätte, also es sei denn, es ist so konstruiert, dann hast du ein Problem, logisch, ne? Oder wenn du schon so ein guter Fußballspieler bist, dann kannst du auch Tore schießen. Also das ist eine Feststellung, eine Aussage. Ja, wenn die Torte schon im Kühlschrank steht, dann kannst du sie auch essen, ne? Weil sie da drin steht, kannst du sie auch essen. Also er sagt hier, das alles ist vorhanden. Das ist da, das ist bei den Philippern vorhanden. Das gab es alles in der Gemeinde in Philippi. Das sind alles Dinge, die uns von Christus gegeben werden und gegeben worden sind. Und diese Dinge gibt es auch unter uns. Die gibt es auch in der Küstenkirche. Da musst du gar nicht lange suchen, dich gar nicht fragen, wo ist denn das oder so. Das ist ganz offensichtlich, dass das, wovon Paulus hier spricht, auch unter uns schon sichtbar ist. Kann immer wachsen, natürlich, klar, aber es ist da, es ist vorhanden und wir können daran Anteil haben und wir können das genießen. Und wir müssen einfach dieses Bewusstsein haben, dass wir extrem beschenkt sind von Gott. Dass er nicht in Frage stellt, ob es da ist, sondern er sagt, das alles gebe ich in meine Gemeinde hinein. Das ist alles für euch, das ist da, nehmt das, empfangt das. Lass uns kurz anschauen, was das so im Einzelnen bedeutet. Was ist eine Ermunterung in Christus? Also das sind alles Dinge, die von Jesus kommen. Eine Ermunterung in Christus. Interessanterweise ist dieses griechische Wort für Ermunterung hier das gleiche Wort, was in einem anderen Zusammenhang auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Da steht das Wort Paraklesis, das bedeutet so viel wie Trost, Zuspruch, Beistand, Unterstützung. Also dasselbe Wort, was im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gebraucht wird. Und weil Jesus durch seinen Heiligen Geist unter uns ist, deswegen sind auch Ermunterung, Ermutigung und Beistand und Zuspruch unter uns. Das haben wir heute Morgen in diesen prophetischen Eindrücken schon erfahren. Der Heilige Geist will reden und er redet und was kommt? Es ist Ermutigung, es ist Zuspruch, es ist etwas Positives, was vom Geist auf uns kommt. Und ich will dir das nochmal sagen, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen. Der Herr hat uns nicht sein Wort gegeben, um uns unter Druck zu setzen oder irgendwie, dass wir feststellen, oh weia, das kann ich sowieso alles nicht erfüllen. Er ist nicht gekommen, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um uns zu ermuntern und aufzuerbauen. Das soll in unserem Leben stattfinden. Er will, dass dein Leben als Christ gelingt. Er will, dass du guten Mutes bist, dass du fröhlich bist, dass du ausgerüstet bist mit allem, was du brauchst. Das ist sein Wille. Und ja, noch einmal, wir hören das auch unter uns in unserer Gemeinde, wie Menschen Heilung empfangen, wie sie die Wohltaten Gottes auf körperlichem Gebiet empfangen. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass jemand gebetet hat und dass er eine Wohnung gefunden hat, einfach weil der Herr ihn geführt und geleitet hat. Was für ein Segen, wie schön ist das. Wir haben Bewahrung erlebt, ja, ich muss immer wieder an die Story denken, wo Jeannie erzählt hat, dass sie auf eine schwarze Mamba getreten ist. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es beim Herrn. Das gibt es nur beim Herrn. Das ist so schön, das zu sehen. Also das gibt es unter uns. Und daran müssen wir uns manchmal ein bisschen erinnern und uns gegenseitig ermutigen und nicht sagen, es gibt dies nicht und das nicht und dies ist schlimm und das ist schwer oder so, sondern zu sagen, nein, da ist die Ermunterung Christi unter uns. Amen? Amen, genau. Und dann geht das weiter. Jetzt wird es noch schöner. Hier ist die Rede von dem Trost der Liebe. Und das ist so schön, da steht nicht einfach nur Liebe. Also ist nicht nur in Anführungsstrichen, nicht nur die Liebe Christi unter uns, sondern diese Liebe, die trägt auch einen Trost mit sich. Wie schön ist das? Du bist von Gott geliebt. Auch das haben wir heute Morgen in den prophetischen Worten schon gehört. Du bist von Gott geliebt. Er sieht dich. Und er liebt dich so, wie dich kein Mensch lieben kann. Das muss dir einfach klar sein. Und wenn Menschen zu dir sagen, du bist nicht liebenswert, wenn Menschen zu dir sagen, du bist abstoßend, du bist überhaupt nichts wert, dann steht Gott da und sagt zu dir, und ich habe dich schon immer geliebt. Und wenn alle anderen dich nicht liebenswert finden, ich liebe dich. und ich bin bei dir und ich bin mit dir. Und Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt, schon immer, von Anfang an, noch bevor du überhaupt auf diese Erde gekommen bist. Und Psalm 27, da beschreibt David das so, er sagt, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Was für ein Trost der Liebe darin liegt, wenn der Herr uns begegnet. Jesus schenkt dir seine Liebe, er tröstet dich, damit du fröhlich deinen Weg gehen kannst. Und er füllt Mangel aus und er begegnet dir so, wie dir kein Mensch begegnen kann. Und er erwärmt und er tröstet dein geschundenes Herz mit seiner unvergleichlichen Liebe. Das ist so schön, das zu wissen und das auch von ihm zu empfangen und anzunehmen. Trost der Liebe ist ein schöner Ausdruck, ich mag das, Trost der Liebe. Und dann ist die Rede von der Gemeinschaft des Geistes. Wir haben das zu Pfingsten erst ausführlich besprochen. Ja. Jesus sandte seinen Heiligen Geist als Stellvertreter auf diese Erde, damit er in uns wohnt, damit er uns mit Christus verbindet. Er sorgt dafür, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und er sorgt auch dafür, dass wir Gemeinschaft untereinander und miteinander haben können. Und ich sage immer so, echte Gemeinschaft entsteht eigentlich nur dort, wo der Heilige Geist wirkt. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir ihn anbeten, gemeinsam, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam Dinge im Geist voranbringen, auch wenn wir gemeinsam für den Herrn arbeiten und uns einbringen in das Reich Gottes, wenn der Heilige Geist unter uns wirkt, da entsteht echte Einheit, da entsteht Gemeinschaft. Und da entsteht so eine wunderbare Verbundenheit. Und ich will das nochmal sagen, Jesus will, dass der Heilige Geist nicht nur als Untermieter in unserem Leben wohnt und dann irgendwie so die Füße stillhalten muss, ja, der bewohnt auch noch irgendwo ein Zimmerchen oder so, sondern er möchte Raum in dir haben, er möchte Raum in uns haben, er möchte unser Leben wirklich bewohnen, im besten Sinne des Wortes, nicht besetzen, bewohnen. Er möchte, dass du die Gemeinschaft mit ihm genießen kannst, dass du den Heiligen Geist erlebst, dass du diese freisetzen Kraft des Geistes in deinem Leben spürst, auch emotional spürst und erlebst, wie er Dinge aus deinem Leben entfernt, die schwierig sind, die deinen Wandel mit Christus behindern und wie dein Leben dadurch aufblüht. Ich glaube, das ist das Programm Gottes für jedes seiner Kinder und das ist das, was der Heilige Geist beständig in uns tun möchte und wo er uns weiterführen möchte. Und dann redet Paulus hier von diesem herzlichen Mitleid und Erbarmen. Auch das bezieht sich auf Jesus. Gott hat sich unser erbarmt in Christus. Ich komme da gleich noch ein bisschen mehr drauf. Gott hat sich unser erbarmt in Christus. Und wir stoßen bei Gott immer auf Gnade, auf Vergebung und auf Erbarmen. Wenn wir Gott begegnen, dann begegnen wir Gnade. Dann begegnen wir seinem Erbarmen. Und Gott kann das tun, weil Jesus den Preis bezahlt hat und weil er den Weg frei gemacht hat. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil Jesus das alles vorbereitet und getan hat. Und das ist so gut zu wissen. Und wenn wir uns an Gott wenden, dann wenden wir uns an seine Gnade und dann begegnen wir seiner Liebe und seinem Mitleid. Und er kennt dich, du bist ihm nicht egal, er sorgt für dich und dem begegnest du, wenn du Gott begegnest. Und das ist so schön und Paulus sagt hier, all das ist bei den Philippern vorhanden und wenn ich uns als Gemeinde anschaue, dann kann ich sagen, ja auch bei uns ist das vorhanden, auch bei uns ist das sichtbar. Ich wünsche mir, dass es wächst und ich glaube, du wünschst dir auch, dass das wächst und dass noch mehr davon kommt, aber es ist da und es ist sichtbar. Und Paulus sagt, weil das nun so ist, weil es nun so viel Ermunterung in Christus gibt, weil seine Liebe so überwältigend schön ist, weil sein Heiliger Geist uns in die wunderbare Gemeinschaft zu Gott und miteinander zieht und weil er voller Mitleid und Erbarmen ist. Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Also das Ganze ist nicht einfach nur so als ein Befehl hineingesprochen, sondern er sagt, die Voraussetzungen für diese Einheit, für diese Gesinnung, für diese selbe Liebe und so weiter, das ist alles da, das hat Christus euch schon gegeben und deswegen könnt ihr darin leben. Und er sagt hier, ja, ich freue mich schon über die Philipper, weil das alles sichtbar ist, aber er bittet darum, dass diese Freude noch gesteigert wird. Er sagt, macht meine Freude vollkommen. Wodurch? Indem sie dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe haben sollen. Also noch einmal, weil wir all das in Christus haben, wovon ich gerade gesprochen habe, deswegen können wir mit derselben Gesinnung, mit derselben Liebe, einmütig, in der Einheit des Geistes, als Geschwister zusammenleben in dieser Gemeinde. Nicht aus eigener Kraft, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Lass mich das auch noch mal kurz anschauen. Was bedeutet das eigentlich, dieselbe Gesinnung zu haben? Also dieselbe Gesinnung zu haben, einmütig zu sein, eines Sinnes zu sein, bedeutet nicht, dass wir in allen Dingen genau gleich denken und alles genau gleich sehen und empfinden möchten. Das ist nicht damit gemeint. Es gibt einen Unterschied zwischen Gleichheit und Einheit. Und Einheit aus dem Geist ist ein bisschen was anderes, als in allem gleich zu sein, so wie gleich angezogen zu sein, den gleichen Haarschnitt zu haben, das gleiche Essen zu essen und gleich zu denken. Das ist damit nicht gemeint. Du musst nicht genauso denken, wie ich denke. Das kannst du auch gar nicht. Und ich kann nicht so denken wie du. Wir müssen nicht immer dieselbe Meinung haben. Es darf Unterschiede zwischen uns geben, aber die entscheidende Frage hier ist, um was es in der Gemeinde eigentlich geht. Paulus spricht hier über die Hauptsache. Er spricht nicht über irgendwelche nebensächlichen Themen. Geht es darum, welchen Kuchen es in der Gemeinde geben soll? Nicht unbedingt. Ne? Geht es darum, welche Farbe die Wände haben sollen? Geht es um die Frage, welche Form die Türklinken haben müssen? Gibt es heilige Türklinken? Ich weiß es nicht. Wie bunt die Homepage sein darf, ja, so manchmal so, nein, da kann ich gar nicht hingucken. Also es geht nicht um diese Fragen, das sind Nebensächlichkeiten. Da können wir unterschiedlicher Meinung sein, da gibt es ein unterschiedliches Geschmacksempfinden und so weiter. Aber was das Entscheidende angeht, was den Kern der Gemeinde angeht, was das Evangelium anbetrifft, sollen wir dieselbe Denkrichtung, dieselbe Zielrichtung, dieselben Absichten haben und das trotz aller Unterschiedlichkeiten. Und dazu befähigt uns Christus, dazu befähigt uns der Heilige Geist. Wir können in Details oder so durchaus unterschiedlicher Meinung sein, aber was das Evangelium anbetrifft, die Botschaft von Jesus, brauchen wir diese Einheit, brauchen wir diese einheitliche, dieselbe Gesinnung. Also Paulus spricht hier über die grundlegenden Dinge des Glaubens und darin sollen wir Einheit und Einmütigkeit haben und das geht. Das geht. Das ist nicht immer einfach. Das fällt nicht vom Himmel, manchmal müssen wir da auch dran arbeiten und beten und ringen, aber es geht, weil Jesus alles dafür getan hat, dass es geht. Das ist meine Hoffnung und meine Erfahrung. Also wir sollen dieselbe Gesinnung haben und dann sagt er, wir sollen auch dieselbe Liebe haben. Jetzt wird es kritisch, ne? Vielleicht sagst du, oh nein, oh nee, also mit dem Bruder, mit der Schwester, also die sehe ich lieber von hinten. Ne? Also da möchte ich nicht unbedingt immer gerne so was zu tun. Ja, seien wir doch mal ehrlich, so ist es doch. Oder nee, dem gehe ich lieber aus dem Weg oder nee, da vermeide ich lieber das Gespräch oder das ist so ein, naja, jetzt sage ich nicht das Wort, also das ist so ein Knallerbüdel, ne? So ein Syrpott oder so, oder wie man hier sagt. So, da nehme ich mal lieber ein bisschen Abstand davon. Und daran merken wir, diese Liebe, von der hier die Rede ist, die ist oftmals natürlicherweise einfach nicht in uns vorhanden. Die ist vielleicht noch für deine Familie da, für deinen besten Freund, deine beste Freundin, aber wenn es denn ein bisschen weitergeht, merken wir, oh, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Und wenn Paulus dann sagt, wir sollen dieselbe Liebe haben, dann fühlen wir uns natürlich gleich überfordert. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wir merken, diese Liebe ist natürlicherweise nicht unbedingt da, aber weißt du, genau deswegen hat Paulus ja in Kapitel 1 für die Philipper auch gebetet. Vielleicht erinnerst du dich dunkel, wenn nicht, dann hör dir die Predigt nochmal an. Paulus hat für die Philipper gebetet, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Er wusste genau, dass die Philipper das natürlicherweise nicht haben. Jesus weiß auch, dass wir seine Liebe nicht auf menschliche Art und Weise in unserem Leben haben. Er weiß genau, dass wir die Kraft seines Geistes dafür brauchen. Er weiß genau, dass wir seine Liebe in uns brauchen, um in der Lage zu sein, andere Menschen zu lieben, so wie er sich das vorstellt. Und deswegen sagt Paulus auch, er betont, dass er sagt, ich bete, dass eure Liebe mehr und mehr überreich wird. Da kann immer noch mehr kommen und es braucht die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, das Wirken Gottes in uns, damit diese Liebe entstehen und wachsen kann. Da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Wir brauchen den Heiligen Geist, sonst wird's nichts. Sonst wird's nichts. Und wenn du merkst, dass du es mit Menschen hier in der Gemeinde irgendwie ein bisschen schwer hast oder mit Einzelnen ein bisschen schwer hast, ja, so wie ich das gerade beschrieben habe, wenn du merkst, dass du manchmal, ja, ich will mal sagen, lieblos deinen Geschwistern gegenüber bist. Wenn du merkst, oh Mann, da kommt manchmal sowas aus mir heraus und das ist eigentlich nicht schön. Wenn du merkst, dass du ganz schnell schlecht über andere denkst oder redest, warum auch immer. Oder wenn es dir prinzipiell schwerfällt, irgendwie herzliche Beziehungen aufzubauen, Menschen etwas weiterzugeben von der Liebe Gottes, auszuteilen, wenn du merkst, oh, das fällt mir wirklich schwer, dann wende dich an Gott und bete dieses Gebet, was Paulus auch für die Philippa gebetet hat. Es gibt keine andere Möglichkeit, dahin zu kommen, zu sagen, Herr, lass in meinem Leben deine Liebe noch mehr und mehr überreich werden. Ich habe sie nicht, aber ich brauche sie und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Und der Heilige Geist kommt und er wird dich verändern. Und er wird diese Liebe in deinem Leben wachsen lassen. Das bedeutet nicht, dass du danach jedem hier in der Gemeinde ständig um den Hals fallen musst. Oder, ach, und Bruder, Schwester und so. Also das ist nicht unbedingt damit, kannst du, also naja, vorher fragen. Ne? Ist immer besser. Du musst auch nicht der beste Freund von jedem hier sein oder so. Darum geht das nicht. Aber es geht darum, dass der Herr dich liebesfähig macht. Dass er dein Herz, so wie ich das vorhin gesagt habe, erwärmt. Dass er dein Herz erweicht. Und dass du merkst, dass seine göttliche Liebe, mit der er dich zuerst liebt, in deinem Leben wirksam ist, dass du mit dieser Liebe auch andere lieben kannst. Noch einmal, diese Liebe ist natürlicherweise in nur sehr begrenztem Maße in unserem Leben. Und wir brauchen diese übernatürliche Ausrüstung mit göttlicher Liebe für andere Menschen. Und dann gibt es zum anderen, und das ist vielleicht ein eher seelsorgerlicher Aspekt, gibt es durchaus auch Aspekte und Gründe, warum wir nicht in der Lage sind, andere Menschen zu lieben. Das hat ganz oft was mit unserer Erziehung zu tun, manchmal mit der preußischen Erziehung, die wir genossen haben, Erziehung durch Liebesentzug, Gefühllosigkeit der Eltern, Abwesenheit der Eltern, mangelnde körperliche, emotionale Zuwendung in den ersten Lebensjahren. Da gibt es ganzen Haufen Gründe, warum das so ist. Es gibt viele Gründe, aber ich merke das und habe das auch in meinem eigenen Leben festgestellt. Der Heilige Geist möchte uns diese Dinge offenbaren und er möchte uns heilen und er möchte uns diese Dinge nicht nur wegnehmen, er möchte sie verändern, dass wir hinterher anders sind. Er möchte uns diese Dinge zeigen und wiederherstellen und uns so befähigen, andere Menschen mit der Liebe Christi zu lieben. Und das ist keine Illusion, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben tut und was ein beständiges Werk, eine beständige Veränderung in uns ist. Und ich glaube, dass wir das beschleunigen können, indem wir zum Beispiel dieses Gebet beten und sagen, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe. Heiliger Geist, du darfst mich verändern, du darfst mir Dinge aufzeigen, hilf mir in diesem Prozess, auch wenn es schwerfällt. Er tut das und er möchte uns verändern. Preis dem Herrn. Das ist eine gute Botschaft, ne? Das ist immer gut, dass wir uns das sagen und dass wir auch darin leben. So, und dann kommt die praktische Umsetzung. Jetzt geht's ans Eingemachte, ja? Also zuerst sagt Paulus, dass wir als Christen von Gott alles Mögliche empfangen haben und das ist in der Gemeinde vorhanden. Und weil das so ist, sagt er, sind wir aufgerufen, dieselbe Gesinnung und Liebe zu haben. Und dann gibt er Beispiele dafür, wie das in unserem Leben aussieht. Und wie gesagt, jetzt wird's interessant und herausfordernd. Vers 3. Dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und vielleicht geht jetzt an der Stelle dem einen oder anderen schon mal die Puste aus, ne? Wie bei so einem Luftballon, so. Also toll. Wie soll das gehen? Wie soll ich jemals dahin kommen? Ja, das ist irgendwie unmöglich. Lass uns das mal kurz anschauen, was Paulus hier gemeint hat. Erstens, an wen hat Paulus das geschrieben? An die Gemeinde. Er hat das an Christen geschrieben. Also das heißt, wenn ich das so lese, wenn er sagt, wir sollen nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, das heißt doch, dass es für einen Christen durchaus möglich ist, in der Gemeinde Dinge aus einer falschen Haltung und Motivation herauszutun. Ne? Sonst hätte er das den Philippern nicht sagen müssen. Und ich möchte das mal so formulieren, es ist möglich, dass wiedergeborene, geisterfüllte, Jesus hingegebene Menschen die Gemeinde Jesu Christi als Selbstbedienungsladen für unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse oder als Bühne zur Selbstdarstellung missbrauchen wollen. Das gibt es. Das gibt es. Und das ist auch nicht verwunderlich, sonst hätte Paulus das nicht sagen müssen, einfach weil es in unserer menschlichen Natur so tief drin steckt. Und weil das nicht sofort mit unserer Bekehrung alles weg ist und alles anders ist, sondern auch das ist etwas, wo der Geist uns verändern muss. Eigennutz und Ruhmsucht. Was bedeutet das, wir sollen nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht tun? Also lass mich das nochmal so sagen. Die Gemeinde Jesu Christi ist weder ein Dienstleistungsbetrieb noch ein Selbstbedienungsladen. Das will ich mal ganz klar feststellen. So nach dem Motto, ich brauche eine Lebensberatung, dann gehe ich zur Gemeinde. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Gesellschaft, ich brauche Unterhaltung, ich brauche Bestätigung, ich brauche eine Aufgabe. Irgendwie, ich muss irgendwie mein Ego bestätigen oder aufbauen und so. Draußen kriege ich nichts zustande, aber in der Gemeinde, da kann ich mich besser darstellen, als ich bin. Da kann ich als der große Zampano auftreten und alle klatschen noch Beifall. Und alles, was ich brauche, hole ich mir in der Gemeinde ab, so, um es mal ein bisschen komprimiert auszudrücken. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht in der Gemeinde. Ja, es stimmt. Lass mich das klarstellen. Es stimmt. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das hat Jesus gesagt. Wir dürfen mit unseren Belastungen, wir dürfen mit unseren Sorgen, wir dürfen mit unseren Bedürfnissen zu Jesus kommen und er wird sich um uns kümmern und er wird sich um uns sorgen. Das ist ganz klar. Und auch Fürsorge und gegenseitiges Tragen, Gemeinschaft, füreinander sorgen, das ist Teil der Gemeinde, absolut. Und wenn wir eine Not haben, wenn wir ein Bedürfnis haben, dann dürfen wir zu den Geschwistern kommen, dann dürfen wir beten, dann dürfen wir einander dienen, einander helfen, dann dürfen wir miteinander durch solche Situationen, durch Schwierigkeiten, Probleme, schwierige Lebenssituationen hindurchgehen. Das, ja, das gehört dazu, das ist wichtig, das ist das, wozu der Herr die Gemeinde auch ein Stück weit gesetzt hat. Aber der Unterschied liegt in dem Verständnis dessen, was Gemeinde ist. Es geht um das Verständnis, wie sehe ich Gemeinde, was ist eigentlich Gemeinde? Und Gemeinde, das wissen wir, Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, in dem wir miteinander verbunden sind. Wir sind Gemeinde. Es geht nicht darum, dass du hingehst und was nimmst und nach Hause gehst, sondern es geht darum, dass du Teil eines lebendigen Organismus bist. Mein Arm verabschiedet sich auch nicht nach dieser Predigt und sagt, ich lege das Mikrofon hin und jetzt gehe ich nach Hause, sondern der bleibt schön hier oben dran. Verstehst du? Und so ist es mit uns auch. Wir sind ein Organismus, wir gehören zusammen. Und die Gemeinde ist eben kein Selbstbedienungsladen, wo ich hingehe und mir aus dem Regal irgendwie rausnehme, was ich brauche. In Berlin gab es vor vielen Jahren so eine Veränderung in der Welt der Bäckerei, ja, will ich mal so sagen. Irgendwann gab es solche Selbstbedienungsbäckereiketten. Also die gibt es in den größeren Städten auch, hier in Husum noch nicht. Aber da ist das so, das ist ein ziemlich großer Laden und da gehst du rein, da hast du lauter so Regale mit so Klappen und so weiter. Und da kannst du dir alles aus diesen Schubladen oder so rausnehmen, was du willst. Ne? So, ich brauche also noch ein Brötchen und dann nehme ich mir noch ein Schokocroissant. Ach nee, lieber nicht. Und dann hoffentlich, also fasst du nicht an, aber so, und dann nehme ich noch ein Körnerbrötchen und noch ein Brot für heute Abend und dies und das und nehme noch einen Kaffee mit und so weiter. Und dann gehst du zur Kasse, bezahlst und gehst raus. Manchmal gibt es auch noch Tische, da kannst du dann gleich essen. Aber du gehst hin, du holst dir was aus dem Regal und gehst wieder. Und manche Leute haben dieses Bild im Kopf, dass die Gemeinde wie so eine Selbstbedienungsbäckereikette ist, wo du die Klappen aufmachst und dir irgendwelche Sachen rausnimmst. Aber in Wirklichkeit ist die Gemeinde vielmehr eine traditionelle handwerkliche Backstube. Kann man vielmehr damit vergleichen, wo man gemeinsam am Teig arbeitet, ja, wo man die Zutaten zusammengießt und wo man gemeinsam rührt und so weiter, wo man die Brötchen gemeinsam bäckt, wo man am Ofen steht und schwitzt und so weiter und wo man am Ende das Ergebnis sieht und auch gemeinsam isst. Und das ist etwas anderes als eine Selbstbedienungskette, eine Selbstbedienungsbäckerei, dass diese, um bei diesem Bild zu bleiben, die Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam etwas tun, wo wir gemeinsam das Reich Gottes voranbringen, wo wir gemeinsam miteinander arbeiten und dabei auch noch satt werden. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wir werden dabei auch satt. Und hier liegt also ein Missverständnis darüber vor, was die Gemeinde des lebendigen Gottes, was der Leib Christi eigentlich ist. Und das liegt natürlich auch an unseren gesellschaftlichen Entwicklungen und an dem, was wir in der Wirtschaft sehen und so weiter. Aber da müssen wir hinschauen. Und Paulus fordert uns auf, unsere Motive und unser Verständnis in Bezug auf die Gemeinde zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Und dann geht das weiter. Wir sollen nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. In der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und lass mich das sagen, Demut, auch, da haben wir auch mal so ein bestimmtes Bild davon, was Demut eigentlich ist. Mit Demut ist nicht gemeint, dass du dich in einer Art von passiver Unterwürfigkeit irgendwelchen anderen Leuten unterordnest, egal wie verkorkst oder verquer die sind. Das ist nicht mit diesem Ausdruck, das ist nicht das, was Paulus hier meint. Damit ist nicht gemeint, dass du alles, was ein anderer sagt, egal wie richtig oder falsch das auch sein mag, unwidersprochen hinnimmst, ne? Weil ich muss ja den anderen höher achten als mich selbst, ne? Ich muss ja mich in Demut irgendwie unterordnen. Demut ist nicht die Haltung, ich bin nichts, ich kann nichts, ich darf auch nicht, sozusagen die fromme Variante der zwei linken Hände, sondern mit Demut demütig zu sein und den anderen höher zu achten als sich selbst, bedeutet zu erkennen, wir alle sind errettet aus Gnade. Es hat nichts mit uns, mit dem zu tun, was wir können, wer wir sind, sondern zu erkennen, ich bin errettet aus Gnade. Jesus hat das für mich getan. Demütig zu sein bedeutet zu erkennen, wir haben keinen Vorzug und keinen Vorrang vor dem Bruder oder vor der Schwester neben uns. Wir sind gleich in diesem Sinne. Wir haben keinen Bonus durch unseren jahrelang großartigen Dienst oder durch die Größe unserer Spenden, die wir in die Gemeinde oder so hineingegeben haben. Bei Gott gibt es so eine Art von Bonus nicht. Der Bonus ist von Christus. Das ist die Gnade, die uns entgegengebracht worden ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und damit wir errettet sein können. Das ist der Bonus, aber nichts von dem, was wir tun können. Demütig zu sein bedeutet zu verstehen, dass wir nichts Besonderes sind, dass wir nichts Besseres sind als die Geschwister neben uns. Demütig zu sein bedeutet zu verstehen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind und dass sich unserer Meinung nach Gott um uns zu drehen hat, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind Menschen, die allein durch die Gnade Jesu Christi errettet worden sind und gerecht gemacht worden sind, und zwar wir alle. Und auf diese Weise achten wir auch den anderen höher als uns selbst. Wenn wir das verstanden haben, dann ist irgendwie klar, der andere ist genauso viel wert wie ich selber. Paulus hat im Römerbrief gesagt, Römer 3, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst gerechtfertigt durch Jesus. Demütig zu sein bedeutet, ich halte nicht mehr von mir, als ich in Wirklichkeit bin. Ich habe meine Stellung vor Gott verstanden. Und aus dieser Erkenntnis heraus kann ich mich auch auf die Belange meines Bruders, meiner Schwester konzentrieren und muss nicht mehr nur auf meine eigenen Interessen fixiert sein. Das meint Paulus hier. Und dann konkretisiert er das noch einmal, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das entscheidende Wort hier ist auch. Ja, Paulus hat nicht gesagt, dass wir nur noch auf das der anderen sehen müssen, sondern dass wir auch auf das der anderen schauen. Manche haben diesen Vers ja missverstanden und so gelesen, also ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ausschließlich auf das der anderen. Und so nach dem Motto, wir müssen jetzt alle Mutter Teresa zum Quadrat werden und weiß ich nicht, wenn ich nur meine Tunika und meine Jesuslatschen habe und alles andere brauche ich nicht und dann ist alles okay oder so. Das ist nicht damit gemeint, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst bedeutet auch auf das der anderen zu sehen, indem ich eine Empathie für mein Gegenüber entwickle, indem ich mich frage, wie geht's dem vielleicht jetzt, wenn der hier sitzt? Oder sich in den anderen einzufühlen, sich die Mühe zu machen, den anderen zu verstehen, mit dem zu reden, Fragen zu stellen, das gehört dazu. Sich zu fragen, was täte der Person, mit der ich da jetzt gerade spreche, was täte dieser Person gut und wie könnte ich dieser Person jetzt dienen? Also es geht um Empathie. Oder ganz praktisches Beispiel, wenn du hier in den Gottesdienst kommst und sitzt jemand auf dem Stuhl mit hängendem Kopf, dann frag doch einfach mal, hey, was ist los? Hey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Kann ich irgendwas für dich tun? Anstatt zu sagen, ja, ich würde jetzt lieber mit meinen Buddies da hinten im Café Kaffee trinken oder so, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich schaue auf den anderen, was kann ich dir Gutes tun? Kann ich wenigstens für dich beten? Vielleicht sagt er doch, nee, ich bin nur müde oder so, dann ist ja gut. Aber vielleicht hat er auch ein Problem und er sehnt sich danach, dass jemand kommt und mal die Hand auf die Schulter legt und sagt, komm, wir beten. So einfach. Oder wenn dir eine Person nicht aus dem Kopf geht, dass du anrufst und nachfragst und sagst, hey, ich habe im Gebet irgendwie so einen Eindruck bekommen, wie geht's dir? Kann ich mit dir reden, kann ich für dich beten? Und jetzt sagst du vielleicht, na vielen Dank, wer soll das umsetzen können? Wie soll das funktionieren? Ja, mit der Demut, den anderen höher achten und all diese Dinge. Das ist doch unmöglich. Ich kann das nicht, das alles überfordert mich. Und dann muss ich dir sagen, wenn du das erkannt hast, liegst du genau richtig. Dann bist du genau richtig. Mit menschlichen Mitteln, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, mit menschlichen Mitteln, aus eigener Kraft heraus, ist das nicht möglich. Ist es nicht möglich. Und deswegen sagt Paulus auch in Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also wenn wir nur ansatzweise etwas von dem in unserem Leben erfahren und umsetzen wollen, worüber wir gerade gesprochen haben, dann müssen wir uns auf etwas anderes konzentrieren als auf uns selbst. Wir müssen uns konzentrieren auf Jesus, auf unseren König, auf den Herrn. Wir müssen auf sein Evangelium fokussiert sein, sonst wird es nicht gehen. Wir schaffen das nicht, indem wir uns ganz doll zusammenreißen und anstrengen. Ja, und jetzt will ich ganz demütig sein, damit ich hinterher ganz stolz auf meine Demut bin und so. Sondern unser Blick muss auf Jesus gerichtet sein. Unser Blick muss auf Jesus gerichtet sein. Er ist unser Vorbild. Er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, demütig zu sein und alle anderen höher zu achten als sich selbst. Alle anderen. Aber es geht ja auch nicht nur einfach darum, Jesus als ethisches Vorbild für unser Handeln zu sehen, so nach dem Motto, guck mal, Jesus hat das gemacht, jetzt mach du auch oder so. Auch das funktioniert ja nicht. Sondern er ist derjenige, der uns die Motivation und die Kraft gibt, das eben Gehörte umzusetzen. Und das ist, muss unser Gebet sein, sagen, Jesus, ich kann das nicht und Herr, hilf mir. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Und ihr erinnert euch, im 1. Korintherbrief wird uns gesagt, dass der Heilige Geist es ist, der uns in dieses Bild verändert, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und deswegen müssen wir die Kraft des Heiligen Geistes suchen, müssen wir den Herrn suchen und sagen, Herr, komm, verändere mich. Herr, ich habe das nicht in mir und ich brauche deine Kraft, damit es werden kann, damit es wird. Diese Verwandlung geschieht durch den Heiligen Geist und durch seine Kraft. Noch einmal zum Schluss, wir sind reich beschenkt mit Gottes Ermunterung, seinem Trost, seiner Liebe, seinem Geist, seinem Erbarmen, das haben wir gehört. Und weil das so ist, können wir dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe haben. Und weil das so ist, müssen wir die Gemeinde nicht als Selbstbedienungsladen oder Bühne missbrauchen. Und weil das so ist, können wir uns darin üben, die Geschwister höher zu achten als uns selbst. Das ist ein Wachstumsprozess, aber wir können das. Und in unserer Fokussierung auf Christus erleben wir, wie wir die Kraft dafür vom Heiligen Geist bekommen. Amen.